Also es ist ja so, dass Hochsensibilität keine Erkrankung ist. Das ist wirklich eine Charaktereigenschaft. Das wird auch genetisch weitergegeben. Von daher glaube ich, ist es ja kein Artenschutzprogramm im Sinne von, die sind krank oder ne oder so, die brauchen einen guten Tag, damit es läuft. So ist es nicht. Sondern ich würde sagen, wie jeder Normalsterbliche auch, haben wir gute und schlechte Tage.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, Hochsensibilität. Man geht davon aus, dass 15-20% der Schweizerinnen und Schweizer hochsensibel sind. Also rund eine von 5 Personen hat das Persönlichkeitsmerkmal. Ich bin Martin Diener und ich rede mit einer, die das ganz genau weiss. Bettina Zimmerli ist Coach für Hochsensibilität und psychologische Beraterin und selber auch hochsensibel. Herzlich willkommen, Bettina.
Herzlich willkommen, Martin.
Du bist im Kanton Solothurn zuhause, bist geheiratet, Mutter von 3 erwachsenen Kindern und eben hochsensibel. Erklär es uns, wie ist es, wenn man hochsensibel ist?
Das ist sowohl eine große Stärke als auch eine große Herausforderung. Wenn man einen hochsensiblen Menschen kennt, kennt man einen hochsensiblen Menschen. Also es gibt extrem hochsensible Menschen und es gibt auch da moderat hochsensible Menschen. Man redet auch von normalsensibel und eben wenig sensiblen Menschen. Aber auf dem Spektrum gibt es dann natürlich auch Unterschiede. Aber was es ausmacht, ist, dass ein hochsensibler Mensch ein sehr fein eingestelltes Nervensystem hat. Das heißt, man ist schneller erregbar als jetzt der durchschnittssensible Mensch. Das kann von positiven Triggern sein im Sinne von, du hörst Musik und bist sehr bewegt, ein Gespräch, wo du mitschwingst. Hochsensible Menschen sind sehr am anderen interessiert, gehen auch gern in die Tiefe, mögen keine oberflächlichen Gespräche, lieben Kunst in der Regel. Also ich vereinfache es jetzt auch ein bisschen. Und von daher sind da ganz viel Stärken, sind auch sehr einsatzbereit in der Regel. Also das sind Mitarbeiter, die man auch gut fordern kann, weil sie meistens auch mit Grenzen setzen nicht so toll sind. Und da sind wir auch schon bei den Herausforderungen. Zu sehr mitschwingen, zu wenig eigene Grenzen setzen, zu sehr im Außen sein, alles von außen wahrnehmen, aber sich selber dann vielleicht auch mal vergessen oder gar nicht richtig wahrnehmen. Das wäre jetzt mal so ein grober Überblick.
Du hast gesagt, die Reizüberflutung, die tut euch nicht gut. Mhm. Was sind denn das für Reize, die nicht gut sind? Also ist das zum Hören oder zum Schauen? Was ist da alles zu viel für dich jetzt?
Ich glaube, alles, was das Nervensystem bewegen kann oder überreizen kann, und das ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Was so eine Gemeinsamkeit ist, sicher Lautstärke. Also die meisten die meisten Hochsensiblen können Lautstärke, so eine Übererregung auch. Es gibt ja auch energetisch reichere Menschen und weniger reiche. Also wenn mit jemandem bist, der die ganze Zeit rumhebelt und macht und tut, kann das einen hochsensiblen Menschen auch. Man kommt dann so mit in Schwingung sozusagen. Aber sehr oft ist es grelles Licht, große Impulse. Also ich glaube, so eine Techno-Party, das kriegt ein Hochsensibler vielleicht noch mit, schafft er noch bis er 20 ist, aber sicher nicht mehr mit 40. Also da hört es dann auf.
Aber ich bin ja eigentlich so ein Hibbeli-Gibbeli. Ich bin nicht viel für dich.
Überhaupt nicht. Du bist ja total sympathisch.
Und, ja gut, das Techno-Party kann ja auch sympathisch sein.
Das stimmt. Und es gibt sicher auch den ein oder anderen Hochsensiblen, der sagt, eine Techno-Party geht für mich, aber ich kann nicht in einer Gruppe mit, was weiß ich, 50 Leuten dies oder jenes machen. Also wie gesagt, es gibt da auch Unterschiede, aber in der Regel ist es Lautstärke, ist es Licht, ist es auch starke Gerüche unter Umständen. Ich finde natürlich Menschen wie dich spannend, also es ist jetzt keine Beweihräucherung, aber ich finde Menschen wie dich spannender als langweilige Menschen, weil ich ja gern auch was zum Verarbeiten habe. Ich gehöre wieder zu einer kleinen Splittergruppe von Hochsensiblen, nämlich die meisten hochsensiblen Menschen sind introvertiert. Das heißt, die brauchen wirklich den Rückzug und haben ihn auch lieber gern als das nach außen gerichtet sein. Ich bin eine extrovertierte Hochsensible. Das ist nochmal ein bisschen eine kleine Splittergruppe. Deswegen mag ich auch diese Impulse gern, aber ich brauche dann eben regelmäßig die Phasen, wo ich ganz bewusst runterfahren kann. Und das geht den meisten Hochsensiblen so. Der Rückzug zur Verarbeitung muss unbedingt sein. Zum Beispiel ein Großraumbüro kann ein Hochsensibler nicht. Nicht machbar. Das ist Telefon, da redet noch jemand parallel, genau.
Und was macht's dann, wenn dich etwas überreizt? Mhm. Was macht's dann in dir rein?
Also in mir speziell jetzt, mir nimmt es die Energie. Also ich werde dann wirklich, ich erschlaffe in mir sozusagen. Mir nimmt es wirklich
also
die Energie.
Ein Ballon.
Ja, das ist gar kein schlechtes. Genau. Ich muss dann wieder auftanken in der Ruhe. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder unterschiedlich ist. Also ich kenne ja auch unterschiedliche hochsensible Menschen inzwischen. Es gibt auch da Unterschiede, aber es ist dieses, es müssen Ruhephasen eingebaut werden. Wie die dann aussehen, wie lang die sind, das ist dann wiederum sehr individuell.
Gibt es eine Tagesform? Also weißt, im Sport sagen wir ja, ja, heute bin ich besonders gut drauf,
ja,
dass du jetzt heute merkst, oh, heute kann ich also richtig am 10 Uhr in den Laden posten, wo ich weiss, dass alle dort sind, das ist heute ja nicht zu viel für mich. Gibt es Tagesform?
Also es ist ja so, dass Hochsensibilität keine Erkrankung ist. Das ist wirklich eine Charaktereigenschaft. Das wird auch genetisch weitergegeben. Von daher glaube ich, ist das ja kein Artenschutzprogramm im Sinne von, die sind krank oder ne oder so, die brauchen einen guten Tag, damit es läuft. So ist es nicht, sondern ich würde sagen, wie jeder Normalsterbliche auch, haben wir gute und schlechte Tage.
Und wie merkst du, wenn es dir jetzt zu viel wird? Also ist einfach der Luftballon, und er langsam, oder bam, und dann ist die Luft ganz weg und jetzt, ich bin jetzt draußen von jetzt auf nachher, oder merkst, oh, da kommt etwas und dann kannst du handeln?
Da bin ich vielleicht nicht exemplarisch für, also für die klassische Hochsensible, weil ich habe mein Nervensystem mehrfach geschrottet. Also sprich, dadurch, dass ich zugelassen habe, dass es auch zu einem Burnout kam, dann meine Scheidung, das hat alles, war nicht hilfreich für ein stabiles Nervensystem. Also wir reden ja auch mal davon, wenn jemand hochsensibel ist und hat jetzt weniger Schicksalsschläge oder weniger Dinge auch mit angeboten sozusagen, der hat vielleicht auch noch ein stabileres Nervensystem und braucht weniger Ruhephasen. Ich habe schon von Hochsensiblen gehört, die sagen, also eigentlich brauchen sie jede Stunde 5 Minuten, zum wirklich bewusst zur Ruhe kommen. Und in der Mittagspause sicher eine Stunde. Also einfach durchschaffen 12 Stunden ist für die meisten Hochsensiblen nicht sinnvoll. Kann man auch eine Zeit lang anbieten, aber dann wird's halt irgendwie weniger. Ne? Es gibt auch diesen Begriff von Window of Tolerance, den ich sehr mag. Also sprich, es gibt so ein Toleranzfenster. Da hat jeder ein unterschiedlich großes. Ich würde sagen, du hast ein sehr großes, ne, wo man sich einfach so, wo man fließt. Und das muss man respektieren. Und ich würde sagen, dieses Window of Tolerance, also dieses Toleranzfenster, wo ein Hochsensibler sich wohlfühlt, ist halt etwas kleiner als bei einem normalsensiblen Menschen. Und dann, ja, dann ist es so ein bisschen wie, jetzt geht mir die Luft aus. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr zum Reden. Jetzt bräuchte ich Ruhe zum Verarbeiten. Es geht ja um die Reizverarbeitung.
Jetzt geht man als Mensch meistens davon aus, dass alle rundum gleich sind wie ich.
Ja.
Und ich gehe immer davon aus, das ist wahrscheinlich auch, nein, ich überlege mir das gar nicht aktiv. Und da denke ich immer, der muss ja auch so eine Frohnatur sein wie ich.
Ja, ja.
Wie deklariert man sich dann als hochsensibel? Also weißt, wenn du jetzt in so eine Gruppe reinkommst und es ist Rambazamba und es ist laut und so, du hast ja nicht irgendein Hütchen, wo du anlegen kannst, also sprich mich nicht an oder bitte ein bisschen ruhiger oder so. Ja. Hast du irgendwie das müssen lernen, um das ansprechen? Ist das schwierig?
Also ich bin von meinem Naturell her eigentlich eine unkomplizierte Person. Wenn jetzt jemand sehr komplex ist und dann noch hochsensibel, dann wird es natürlich schwierig für alle Beteiligten.
Also eben, ich würde sagen, wenn du so going public, du bist offen, du redest, du kommunizierst, du bist ja eben extrovertiert, hast du ja gesagt.
Genau.
Und dann
das
gehst du nicht davon aus, dass da irgendwie dann mal jemand etwas könnte überreagieren oder jemand könnte zu viel sein. Wie machst du das?
Du, ich glaube, indem man, und da habe ich jetzt den Vorteil, dass ich halt schon eine ältere Dame bin. Ich bin jetzt 60, also sprich, ich kenne mich schon gut. Und durch meine Arbeit als Coach und ich habe mich eigentlich auch schon immer mit meinem Innenleben beschäftigt, vielleicht nicht wahrgenommen oder nicht zugelassen, aber kognitiv wusste ich dann schon eigentlich, was gut und richtig wäre. Also sprich, ich glaube, es ist jedermanns Eigenverantwortung zu sagen, ich kenne mich doch jetzt schon, es tut mir nicht gut, wenn ich, was weiß ich, 3 Einladungen abends habe in einer Woche, dann werde ich überreizt sein, dann performe ich auch nicht mehr gut. Also so zu wissen, was tut mir gut und dann sich das selber anzubieten und auch zu wissen, dann funktioniere ich auch für die anderen am besten, dann funktioniere ich für mich selber am besten. Ich glaube, der unreife Hochsensible wird vielleicht sagen, das muss man doch merken und warum sind die alle so laut? Was ich verstehen kann, so war ich mit 20 ganz sicher auch, aber mit einer gewissen Reife muss man halt dann einfach sagen, du, das ist einfach Stärke, aber auch Schwäche, also muss ich meine Schwächen ein bisschen mitbedenken.
Bist du manchmal auch traurig, dass du vielleicht dann gewisse Sachen nicht kannst machen. Nehmen wir jetzt mal an, du bist Fan von der Band Toto oder sonst irgendwie gute Musik, die kommen ins Hallenstadion. Du möchtest die noch sehen, live. Und dann weisst du eigentlich, ich kann gar nicht. Macht dir das manchmal ein bisschen traurig, hässig?
Also da kann ich nur für, genau, du fragst ja mich, also ich kann auch nur für mich da sprechen. Ja. Ja, also ich lebe inzwischen das sehr versöhnt. Und wenn ich die Sachen nicht mache, die mir nicht gut tun, ist es ja auch wirklich eine Stärke. Ich kann inzwischen das als Stärke leben, auch gerade in meinem Coaching. Aber ja, ich würde zum Beispiel gern leichter reisen. Dass man irgendwie sagt, oh, super, ich kann in jedem Bett schlafen und ob es dann da laut ist und ob es stresst mich alles nicht, geht an mir vorüber. Das ist halt nicht so. Deswegen sagt man ja auch oft so, Hochsensible sind so ein bisschen wie die Prinzessin auf der Erbse. Man spürt unter 10 Matratzen halt die Erbse noch. Und ja, ich meine, man spürt sie. Und dann wird man sie lieber nicht spüren in manchen Situationen. Ja, nee, manchmal empfinde ich es auch als Defizit. Aber das ist ja halt eine Frage, wie stark will ich das bewerten? Ne? Wie stark darf es mich stressen? Mhm. Ich fokussiere mich halt inzwischen auf die Stärke darin und nicht so sehr auf das, wo Defizit her ist.
Besteht auch Gefahr, dass man dann das für sich und vielleicht auch für andere als Ausrede braucht?
Ganz sicher. So wie bei jedem Menschen, der gern ausreden und sich als Opfer bezeichnet, ist das eine Gefahr. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht... Oder ich hoffe nicht, das klassische Opfer zu sein oder nicht mehr zu sein. Dann finde ich Ausreden nicht hilfreich. Aber klar, kann man durchaus als solches benutzen.
Gehen wir mal zurück in deine Kindheit. Ich meine, man kommt ja als hochsensible Person auf die Welt. Also bist du als Kind schon hochsensibel gewesen? Wie merkt man das? Das ist ja zu einer Zeit gewesen, wo das noch nicht abgeklärt oder noch nicht deklariert worden ist wahrscheinlich. Wie hast du deine Kindheit erlebt?
Ich habe meine Kindheit als positiv erlebt, weil ich mich als geliebtes Kind erlebt habe. Und ich glaube, ich habe als Kind auch mich sehr im Außen bewegt. Deswegen habe ich mich gar nicht so wahrgenommen.
Was heißt im Außen bewegt?
Eben geguckt, dass es für Mama stimmt, für Papa stimmt. Meine Schwester war ein Kind, das sehr anders war wie ich. Also ich war so die Harmoniebedürftige und die Ausgleichende und das Sonnenscheinkind, sagt meine Mutter, und meine Schwester mochte eher die Extreme und das Konfrontative. Und irgendwie, ich habe mich fälschlicherweise, sage ich heute, dafür verantwortlich gefühlt, dass uns das nicht um die Ohren fliegt. Von daher habe ich wahrscheinlich sehr unbewusst mal entschieden, ich werde mich da nicht so wahrnehmen. Also du machst es ja als Kind nicht, aber im Unterbewusstsein habe ich wohl geschnallt, hier brauchst nicht noch mehr Dynamik in dem System, sondern Beruhigung. Deswegen habe ich es als Kind nicht so stark gemerkt, außer wenn es eben laut wurde.
Also im Sandkasten ist es ja nicht immer leislig, oder wenn man irgendein Spiel macht, ein Fangis oder Räuber und Bulli oder irgendetwas, dort hat es sich noch nicht gestört.
Nee, da hat es mich noch nicht so gestört. Ich habe aber Klientinnen, die sagen, ich habe mich immer so als anders erlebt. Das haben viele hochsensible Menschen, die sagen, ich war immer anders. Wahrscheinlich, weil die es schon früher wahrgenommen haben bei sich. Also das scheint ein eher normales Phänomen zu sein. Bei mir war es jetzt noch nicht ganz so störend. Ich habe es dann später erst als wirklich störend erlebt.
Als Teenager, ich meine, in der Schule ist es auch immer laut auf dem Pausenplatz.
Ja.
Dort auch alles immer gut gewesen.
Ja, hat mich auch nicht tangiert. Das ging alles noch ganz gut. Aber ich habe wahrscheinlich intuitiv auch mir immer kleinere Gruppen ausgesucht. Und ich war jetzt nie affin für Hardrock oder solche Sachen. Wahrscheinlich habe ich mir meine Nischen schon früh gesucht. Auch wieder unbewusst. Eher die Einer-Freundschaften und nicht den großen Mannschaftssport oder so.
Du hast vorher gesagt, du weißt von Leuten, die hochsensibel sind und gesagt haben, sie haben schon immer gemerkt, dass sie anders sind.
Ja.
Wann hast denn du gemerkt, dass du anders bist, dass du hochsensibel bist?
Ich glaube, als störend habe ich es gemerkt in der Ehe, weil mein Ex-Mann halt so anders war. Also ich bin geschieden, das weißt du ja. Der war auch so hochdynamisch und Power und es läuft immer was. Dort bin ich einfach dann in ein Defizit gerutscht und habe mich dann auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, was bietet denn der klassisch Hochsensible der Welt an. Und dann sehr oft sucht man sich ja was Ergänzendes oder das, was man selber nicht hat. Und das wird natürlich auch in vielen Ehen eines hochsensiblen Menschen, der sich dann vielleicht der das attraktiv findet, dass da so ein ganz dynamisches Gegenüber ist, der genau weiß, wo es lang geht oder eben kann ja geschlechtsspezifisch männlich oder weiblich sein. Genau, da habe ich dann gefunden, mir geht die Kraft aus. Und dann noch die drei kleinen Kinder und ich liebe Kinder und ich hätte auch noch gern mehr gehabt. Aber dann, wenn so ein kleines Menschlein die ganze Zeit an einem rumzupft und wir haben ja, mein Ex-Mann und ich, damals auch eine Kirche, also eine Freikirche geleitet. Also ich habe ihn unterstützt, er war eigentlich der Leiter. Und da habe ich gemerkt, irgendwie, das wird mir alles zu viel. Da sind so viele Menschen und die wollen dann auch mit der Pastorenfrau sprechen. Und nach einem Gottesdienst, wo man vorher dann schon einen Soundcheck hatte, weil wir da auf der Bühne gesungen haben, mir war das dann einfach zu viel. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr hin.
Aber du hast dort noch nicht den Stempel hochsensibel gehabt.
Nee.
Was ist denn das für ein Prozess gewesen, weißt du, zu merken, hey, weißt du, es gibt ja Familien, die auch drei kleine Kinder haben.
Ja.
Und die sind auch müde. Und die müssen auch
Absolut.
Noch das und dieses und so.
Absolut.
Wann ist dann eben da der Stempel hochsensibel, bewusst zu dir
kommen? Ich glaube schon, dass ich da angefangen habe, dann mir diesen Stempel auch zu erlauben. Weil ich wusste ja schon, dass ich hochsensibel bin. Ich habe es einfach ignoriert. Der Karren musste laufen und das läuft, die Geschichte. Ich habe mich einfach nicht ernst genommen. Und als ich einfach keine Lust mehr auf nichts mehr hatte, es fing dann auch an, dass ich depressiv wurde. Das war dann auch so eine Reaktion. Da kamen wahrscheinlich verschiedene Sachen zusammen. Aber da wusste ich dann, wenn ich jetzt nicht anfange, auf mich zu hören, dann wäre ich wahrscheinlich einfach früher ins Burnout gerutscht. Und so habe ich dann nochmal Karriere gemacht und habe mir dann mein Burnout angearbeitet.
Auf das können wir nachher dann noch zu reden. Wie schwierig ist der Prozess? Ich weiß auch, einzugestehen, dass man den Normen von der Gesellschaft, man ist jung, schön, dynamisch, mag leisten ohne Ende.
Ja.
Was ist für ein Prozess gewesen, zu sagen, hey, ich entspreche dieser gesellschaftlichen Norm gar nicht?
Ich glaube, das hätte mich gar nicht so gestresst, weil ich habe auch so ein bisschen was Freches in mir. Also ich muss nicht immer angepasst sein. Sondern was schwieriger ist, dass ich halt diese Kindheitsrolle hatte. Ich will funktionieren, ich will für die anderen da sein. So habe ich meinen Wert auch erlebt. Nimm dich nicht so wahr, sondern es ist schön, dass du niemand zur Last fällst. Das war mein Problem. Wenn jetzt jemand zum Beispiel hochsensibel ist, die Mutter war es schon, die sagt, du Schatz, ruh dich doch aus, du weißt, es tut dir gut. Dann ist es wahrscheinlich viel einfacher, sich das zuzugestehen, als wenn man halt so einen Anspruch hat, den man als Kind wahrgenommen hat und dann noch hochsensibel ist. Und deswegen finde ich es auch heute gut, dass Menschen sich, egal ob hochsensibel, ob sie sind oder nicht, dass man sich kennt und weiß, was sind denn meine Antreiber im Leben, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Lebensstilüberzeugungen, damit man einfach weiß, was tue ich natürlicherweise, wer bin ich eigentlich und in dem Fall jetzt bin ich hochsensibel, bin ich es nicht und dann kann ich bewusste Entscheide treffen.
Wie wichtig ist das, jeder Mensch mal herhöckelt und sich überlegt, hey, wie bin ich denn als Kind gewesen? Ja. Was hat mich geprägt? Was hat mir auch in die Wiege gelegt? Also jetzt von der Genetik, von der DNA, von den Eltern her, aber auch vom Umfeld. Wie wichtig ist, dass man da mal herhockt und zurückschaut?
Finde ich eine sehr, sehr kostbare Frage, weil ich finde, eigentlich unerlässlich. Ich glaube, die allermeisten Konflikte, sei es in einer Paarbeziehung, in einer Freundschaft, am Arbeitsplatz, mit mir selber, mit meinen Kindern. Ich glaube, jeder von uns, der sich gut kennenlernt, kann ja dann bewusst entscheiden, nehme ich das, was ich in der Kindheit unbewusst mit ins Erwachsenenleben geschleppt habe und lebe das weiter? Oder reflektiere ich und sage, hey, das passt ja heute gar nicht mehr. In die Richtung will ich ja gar nicht. Also ich denke, solche Sachen wie eben Burnout, Depressionen, Verbitterung, das Nachbarschaftsstreit, jede Form von Dissonanz, die dann dem einen oder dem anderen nicht gut tut, ne? Gerade wenn zwei Parteien involviert sind, die könnte man sehr oft umschiffen, wenn man wüsste, bei dem Gegenüber wird's schwierig für mich. Und warum? Weil ich jetzt zum Beispiel Menschen nicht mag, die oberflächlich sind oder Menschen, die aggressiv sind. Also, oder man kann eben sagen, im Arbeitsfeld habe ich eben auch Leute, die sehr druckvoll sind. Da muss ich mir vielleicht auch ein anderes Setting an Möglichkeiten zulegen. Also ich glaube, Eigenreflexion, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen doofe Beispiele gewählt, aber es kam jetzt gerade keine besseren. Ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass wir uns kennen.
Und jetzt kommt eben der nächste Schritt. Also weißt du, jetzt, wenn ich in meine Jugend zurückschaue, könnte ich auch sagen, der Ali hat mich einmal zusammengeschlagen in der Zähnepause.
Ja.
Oder man hat mir dort einen Schneeböllen, das sind jetzt auch blöde Beispiele. Aber einfach, ich will eigentlich auf das Thema von der Opferrolle.
Ja.
Ich meine, wir alle haben ja mal irgendeinen Schuh voll rausgezogen. Wir alle haben mal irgendwie einen Stein im Schuh gehabt und irgendwie etwas erlebt oder müssen erleben, wo wir uns ja heute könnten wie erklären, drum geht's mir nicht gut, drum bin ich heute so, wie ich bin.
Ja.
Wo ist der Moment, wo man muss sagen, ich versteh's, aber ich nehme den Stein jetzt zum Schuh aus, weil ich nicht in der Opferrolle sein will? Du bist ja auch noch psychologische Beraterin.
Ja.
Also sag mir, wie muss ich das machen? Wie müssen wir, die das jetzt hören, machen, dass wir mit den Sachen, die wir auf jeden Fall in der Jugend, in der Kindheit erlebt haben, dass die uns heute nicht mehr bremsen im Leben?
Das Erste, worüber wir gerade gesprochen haben, ist die Bewusstmachung. Warum stresst mich das? Vielleicht auch heute noch? Oder warum erinnere ich mich noch dran? Das hat ja auch was. Vieles habe ich ja vergessen. Oder du, ne? Vielleicht hatte ich auch mal jemand anders geklopft. Aber das war schlimm. Also ich denke, diese Bewusstmachung, dann diese bewusste Entscheidung, was tue ich damit? Will ich mich da verändern? Denn wir können ja nie den anderen verändern. Es kann mir jemand stinken, aber ich verändere den ja nicht. Ich kann ja nur mich verändern, indem ich sage, ich will anders darauf reagieren. Vielleicht liege ja auch ich falsch mit meinen Überzeugungen. Vielleicht habe ich mir ein Leben geschaffen, das nicht zu mir. Also ich kann immer nur, ich kann mich verändern, ich kann meine Situation verändern. Aber ich kann weder den anderen zum Täter erklären, ich kann sagen, der tut mir nicht gut. Ich entziehe mich dem. Aber ich kann nicht sagen, der ist schuld, dass es mir jetzt nicht gut geht. Oder wenn ich das so erlebe, dann kann ich was dagegen tun. Also ich glaube, die große Ressource ist immer zu sagen, was mache ich jetzt damit, damit es mir oder für die ich verantwortlich bin, besser geht.
Was ich auch noch gerade jetzt von
der Frage... Entschuldigung, es ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist ein bisschen salopp dahingesprochen, denn es gibt wirklich Menschen, die haben eine Geschichte, die fast nicht zu ertragen ist. Also ich verstehe auch Menschen, die einfach nicht mehr können. Die, wo man auch wirklich sagen kann, da außen, die waren jetzt so oft Opfer. Und zwar nicht, weil sie selber gewählt haben, sondern weil das Leben ihnen so viel zugemutet hat, dass man verstehen kann, dass die nicht mehr auf die Beine kommen.
Mhm. Also finde ich jetzt ein wichtiger Punkt. Ist wahrscheinlich für dich als psychologische Beraterin auch eine Herausforderung, zum herausfinden, wenn du eine Klientin, einen Klient hast, zum sagen, hör auf, mach's nicht mehr.
Ja.
Oder hey, da müssen wir jetzt ein Jahr lang dran arbeiten. Und,
genau.
Wie schwierig ist das einmal?
Ich glaube, da liegen eben so die hochsensiblen Stärken. Ich glaube, ich nehme Menschen recht gut wahr. Also ich spüre Menschen recht gut. Also wenn da jemand kommt und mir Geschichten erzählen will, was ganz, 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 ganz selten passiert, dann spüre ich, glaube ich, da, wo so die Krux ein bisschen ist. Also ich will das jetzt nicht verherrlichen. Ich bin nicht allmächtig und ich spüre nicht alles, aber ich glaube, da habe ich eine gewisse Stärke. Und ich glaube, ich spüre, wo Menschen wirklich am Boden liegen und wo sie einfach jetzt mal nur Zuwendung und Ermutigung brauchen. Und dann gibt's auch den Moment, wo man sagt, du, jetzt gehen wir hier ein bisschen in die Eigenverantwortung. Na, jetzt, was kannst denn du? Und mein Ziel ist immer Eigenermächtigung. Also ich bin nicht gut an Menschen, die jetzt kommen und einfach nicht arbeiten wollen. Also dann, da bin ich auf Dauer nicht gut geeignet. Also ich schaffe gern mit den Leuten. Aber ich möchte auch gern, dass Leute erstmal eine Basis haben, auf die sie aufbauen können.
Wenn du mit so einer Klientin oder mit einem Klient in die Kindheit zurückgehst, grabt man da nur bewusste Sachen aus oder grabt man auch unbewusste Sachen aus? Einfach, dass es der Person im Heute besser geht. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Also ich hoffe, ich weiß, was du meinst. Ich würde sagen, gerne die Unbewussten, denn das ist ja das, was wir dann, wenn wir es ins Bewusstsein holen, verändern können. Und durch die Arbeit mit Imaginationen, innere Kindarbeit, auch mal therapeutische Ansätze, die gehen ja auf die Gefühlsebene. Also nicht das, was wir ratio bewusst gemacht haben, sondern wirklich das, was wir uns vielleicht noch nicht so bewusst sind. Und da ist auch die Herausforderungen, weil die meisten Menschen ja auch eine gewisse Form von, nennen wir es so Mikrotraumen oder Entwicklungstraumen. Ich rede jetzt nicht von den großen Tragödien, ne? Also nicht von den Schocktraumatisierungen. Die tue ich gern aktivieren. Und das ist auch die große Herausforderung, weil ich als Coach nie an einem Trauma arbeiten darf. Also wenn jetzt jemand Missbrauchserfahrung hat oder wirklich schlimme Überfälle oder ne, Dinge, die auch triggern können, da sollte ein oder muss ein Coach die Finger weglassen. Das ist nicht unsere Kompetenz. Da gehören dann wirklich Psychotherapeuten hin. Aber sonst, so in diesem gesunden oder in dem Bereich, wo niemand getriggert wird, sondern wo es nur dienlich ist, da darf gern das Unterbewusste oder das noch Nichtbewusste ans Licht kommen.
Gehen wir jetzt zu einem nächsten Kapitel aus deinem Leben. Du hast jung geheiratet.
Ja.
Und bist dann nach 20 Jahren in dieser Ehe Hals über Kopf davon. Warum?
Warum?
Ist also die Hochsensibilität da auch geschuld gewesen?
Nein. Das war eher auch wieder meine Prägung in der Kindheit, dass ich mich irgendwann als Kind entschieden habe, man darf streiten, aber nicht mit mir. Ich habe mein Maß an dieser Energie erfüllt, war ich, glaube ich, meinem Mann auch nicht gewachsen, meinem Ex-Mann. Weil er mochte die Reibungswärme, er mochte auch den Diskurs und ne, er wollte das und für ihn war das auch nicht schlimm. Aber für mich war es schlimm. Ich habe mich immer ehrlich geäußert. Ich habe auch gesagt, wenn mir was nicht gefallen hat. Aber ich konnte es nicht erkämpfen oder nicht sagen, weißt du was, jetzt dann mal ohne mich. Da wurde er dann so dynamisch, dass ich gewusst habe, das kann ich nicht. Also ich hätte da ein sanfteres Gegenüber gebraucht, der auch hätte hören wollen. Und ich glaube, da haben wir gegenseitig uns einfach nicht gut getan. Er hätte was anderes gebraucht und ich hätte was anderes gebraucht. Und wir waren damals leider nicht in der Lage, zum gleichen Zeitpunkt zu sagen, jetzt packen wir es an, jetzt holen wir uns eine gute Ehetherapie. Denn als ich wollte, wollte er nicht. Und als er dann bereit war, hatte ich mich schon verabschiedet.
Wie ist der Prozess gewesen für dich, zum sagen, mal, ich packe mein Köfferli und das Köfferli von den Kindern und gang?
Ja, es war eben keine spontane Entscheidung. Es war wirklich ein Ringen über einen langen Zeitraum. Ein schmerzhaftes Ringen um, ich will doch eigentlich meine Familie erhalten. Ich will meinen Kindern das nicht zumuten. Ich wollte auch meinem Ex-Mann nicht wehtun. Ich war einfach an einem Punkt. Und das ist eben, was ich bei vielen Klientinnen auch merke. Sobald man sich in jemand anders verliebt, ist es eigentlich vorbei für die Beziehung. Es schaffen es nur ganz wenige, dann noch die Kurve zu kriegen, wenn man diesen anderen Menschen noch in seinem Leben hat. Deswegen sage ich eben zu den, es sind meistens Frauen, sag rennt, und zwar rennt aus dieser Situation, denn das ist ein Angebot, das nicht der Realität entspricht.
Also nicht vom Mann
wegrennen. Nein, Entschuldigung, genau, von der Versuchung nennen wir es mal, also von dem anderen Mann, denn man denkt ja dann, oh wow, das ist immer alles, was ich mir gewünscht habe. Man kennt ja die Realität noch nicht. Das ist so eine Verliebtheitsphase und dann hat man die Endorphine und dann hat man alle diese Glückshormone.
Die rosa Brille.
Absolut. Und denkt, ja, genau das wollte ich immer haben. Und man schafft es fast nicht, egal wie fromm oder wie klug oder wie dezidiert man in, ne, das, man schafft es fast nicht, weil da wird so viel in einem mobilisiert und man hat den Realitätscheck noch nicht. Wie ist es denn wirklich mit dem anderen Mann? Von daher, Mein Ratschlag ist, wenn ihr noch irgendwie euch vorstellen könnt, mit eurem Mann, eurer Frau zu probieren, dann vermeidet diese Situation, denn ihr kommt da sonst nicht mehr raus. Und für mich war das genau das Gleiche. Ich habe dann auch projiziert, wenn ich mit dem Mann, also mit dem meinem jetzigen Mann, wir haben es geschafft, aber ich habe auch 10 Jahre gedacht, wir schaffen es nicht, als wir dann zusammen waren. Es war wirklich nicht einfach. Patchwork ist keine einfache Nummer. Ich glaube, das kann man so sagen. Es war ein Ringen, also ich habe lang gebraucht, um den Absprung zu schaffen, weil ich natürlich auch immer gedacht habe, vielleicht schaffen wir es ja doch noch, vielleicht passiert ein Wunder oder mein Mann ändert sich oder ich schaff's oder whatever. Es war wirklich ein langes Ringen.
Und wie ist das lange Ringen gewesen für dich? An was erinnerst du dich?
Dass das einfach fürchterlich schmerzhaft für alle Beteiligten ist. Ich glaube, mein Ex-Mann hat vielleicht gespürt, da ist irgendwas und konnte es nicht benennen. Ich mit meiner Schuld, dass ich jetzt eigentlich meinen Mann betrüge, aber nicht mutig genug bin, es jetzt wirklich final anzusprechen. Den Kindern gegenüber, man ist ja dann auch emotional im Außen, dass ich denke, hey, anstatt dass man jetzt die eigene Beziehung vertieft und verbessert und ist mir ja dann gedanklich schon woanders. Das ist schon ein, das ist nicht einfach, das ist für alle Beteiligten nicht einfach.
Du hast vorher gesagt, du bist in einer Kirche aktiv gewesen. Mhm. Was hat denn da Gott dazu gesagt?
Das ist eine gute Frage, gell? Die Frage hat sich mir dann auch mal irgendwann aufgedrängt. Also ich bin keine Überzeugungstäterin, das habe ich, glaube ich, auch schon mal so formuliert, im Sinne von, ja, das kann man doch machen, egal ob man Christ ist oder nicht. Wenn man was Besseres findet, dann geht man. Also weit entfernt. Ich habe mich wirklich als Ehebrecherin erlebt, weil ich mir das nie vorstellen konnte, dass ich mich in einen anderen Mann verliebe, gerade weil ich christlich geprägt bin und mir das auch nicht wünscht habe. Ich bin wirklich davon ausgegangen, wir bleiben bis am Schluss zusammen. Also ich habe mich sehr schuldig gefühlt und habe das auch irgendwann mit Gott dann klären müssen und dürfen, weil für mich dort auch mein Gnadenverständnis von Gott angefangen hat. Also diese Selbstverurteilung, diese sich selber nicht freisprechen können von, ich habe meine eigenen Werte verletzt, da hat's schon auch von Gott Überzeugungsarbeit gebraucht und ich bin unendlich dankbar, dass das zu mir durchgedrungen ist.
Wie hast du das gemacht?
Es waren 2 Erlebnisse. Ich verkürze die jetzt ein bisschen, damit ich die Zeit nicht so arg ausdehne. Das eine war, dass ich mich in einem Gottesdienst mal ganz bewusst Gott gestellt habe und ihm gesagt habe, Gott, ich möchte jetzt wirklich wissen, was du über mich denkst. Bin ich verrottet? Was bin ich in deinen Augen? Also bin ich übel? Also bin ich schlecht? Ich wollte es wissen und ich wollte mich dem ganz bewusst stellen. Eine Option war, dass Gott mir jetzt wirklich Pech und Schwefel vom Himmel, ne? Er durfte mir wirklich sagen. Und Ich habe dort in dieser Stunde, wo ich mich in dem Gottesdienst da bewusst, ich saß da einfach in der Bank und das war da mein Thema. Ich habe also nicht viel mitgekriegt, was der Prediger da vorne gesagt hat und habe aber dann erlebt, dass einfach keine Anklage kam. Das war für mich unfassbar. Dieses emotional Erleben, dass Gott mir Gnade, mir gnädig ist, dass Gott mich nicht misst an einer Tat. Und damit sage ich nicht, macht, was er wollt. Das ist nicht, was ich damit sagen will, sondern dass Gott eine viel größere Perspektive auf uns hat. Gott beurteilt nicht ein Fehlverhalten. Das tut er vielleicht auch mal, aber das ist nicht, was ich jetzt erlebt habe in meiner Situation. Die Situationen sind natürlich auch unterschiedlich, gell? Ich bin aus einer Ehe gegangen, die hätte man wahrscheinlich retten können, wenn wir, wie gesagt, zum gleichen Zeitpunkt. Dann gibt's Ehen, die sind so toxisch, da würde ich vielleicht sagen, Kinders, überlegt euch, ob es nicht besser ist. Ne? Muss man situativ anschauen.
Also du hast da von Gott, du hast von zwei Situationen.
Genau.
Du hast von zwei, ja. Und die nächste, bitte.
Ja, da kam dann was ganz Verrücktes. Und zwar war mein Sohn in der gleichen Freikirche, wo ich dann hingegangen bin nach der Trennung. Und ich saß da drin. Ich habe früher sehr gern mit in, man nennt es ja Anbetungschor, also in dem Chor auf der Bühne mitgesungen und habe das sehr, sehr gern gemacht. War mir auch wichtig. Und dann saß ich dann dort und hab da vorne die Band spielen hören und habe gedacht, ich werde nie mehr ein Teil davon sein. Also ich habe mich so ein bisschen so ein Outcast, so eine Ausgestoßen. Ich bin jetzt eine ehemalige Pastorenfrau, die in Sünde gefallen ist, die jetzt und so weiter und so fort. Ich gehöre nie mehr dazu und ich werde vor allem nie mehr auf einer Bühne stehen dürfen und singen. Und da ging es mir nicht ums Singen primär, sondern ich bin nicht mehr Teil davon. Und das habe ich als sehr schmerzhaft erlebt. Und an dem Abend kommt mein Sohn nach Hause, der war da in der Jugendgruppe und hat gesagt, hey Mom, der Anbetungsleiter kam zu mir und hat gesagt, er möchte gern mal mit dir sprechen und dich fragen, ob du nicht mit ihnen mitsingen möchtest. Er hat heute Nacht von dir geträumt, dass du mit ihnen auf der Bühne stehst und singst. Und dann habe ich gedacht, das ist doch unfassbar, dass Gott mein Herz so gut kennt, dass er da jemand träumen lässt, damit ich begreife, dass er es gut mit mir meint und dass ich jetzt mit dieser Tat nicht alles verspielt habe, sondern dass es weitergeht. Anders wie gedacht, aber es geht weiter.
Der Händedruck.
Die kommen jetzt nicht gerade die Tränen.
Nein, ich bin einfach.
Das war's auch, das war's. Ja. Ja.
Also jetzt die zwei Händedrück von Gott,
ja,
sind ja das eine, aber sich selber dann
auch vergeben.
Ja. Wie hart ist das dann noch gewesen?
Du, diese Übung habe ich ein paar Mal durchgemacht. Vor allem dann, das schmeiße ich jetzt gerade in den gleichen Topf, als dann nach dem Burnout Depressionen dazu kamen. Eben diese, einfach mein System war einfach völlig hinüber. Und ich dann gedacht habe, ich wollte doch für meine Kinder immer die starke Mutter sein, die immer einsatzbereit, nie schwächelt und immer für sie so. Und dann war ich es nicht. Dann war ich mit mir selber beschäftigt. Und da und eben durch dieses, durch dass ich die Ehe verlassen habe, diese toxische Scham, dieses Defizit, das ich selber gespürt habe, ich war meinen eigenen Werten nicht treu, ich kann nicht anbieten, was ich immer anbieten wollte, nämlich meinen Kindern keine Traurigkeit ins Leben bringen, sondern nur Freude, da musste ich schon meine eigene Identität sehr überarbeiten. Und ist mir eigentlich auch nur mit Gottes Hilfe gelungen. Jetzt hört sich alles sehr fromm an, aber das war wirklich mein Erleben, dass ich irgendwann an dem Punkt gedacht habe, was bin ich denn eigentlich? Jetzt irgendwie alles, was ich sein wollte, bin ich jetzt nicht mehr oder war ich nicht und bin ich nicht. Ich habe das wirklich als krankmachende Scham empfunden. Ich konnte mit mir selber irgendwie nicht mehr gut umgehen und bin dann auch so mit Gott in den Dialog gegangen. Das ist irgendwie auch da, wo ich am liebsten bin. Und dann kam irgendwie so dieses, du darfst dir jetzt schon, du kannst mit dieser toxischen Scham weiterleben, das darfst du, das ist eine Möglichkeit. Oder du glaubst mir, dass du meine geliebte Tochter bist. Und das ist mir so tief rein, dass ich gedacht habe, also du siehst jetzt gerade an meiner Körperhaltung, ich richte mich gerade auf.
Ja.
Das habe ich auch wirklich so erlebt, stopp, ich will mich nicht für dieses Krankmachende schämen. Also das würde mich krank machen, dieses Schämen, sondern mein Gott vergibt mir.
Und das ist so ein jetzt auf nachher gsi oder ist das ein längerer Prozess?
Lang. Das waren Jahre. Also das alles aufzuarbeiten, dann noch mit den Depressionen und ja, und mein Mann wurde dann noch sehr krank und dieses, Gott, kannst denn nicht alles mal aufhören? Ich habe jetzt eine Überdosis an Drama. Es wird jetzt mal einfach Es sind noch viele andere Sachen noch passiert, aber muss man jetzt nicht im Detail eingehen. Also es hat mir gelangt. Meine Kraft wurde immer weniger und ich habe oft gefragt, Gott, ich schaff's nicht mehr jetzt. Würdest du bitte eingreifen? Es war ein langer Weg.
Hast du auch mal geschimpft mit dem?
Ist nicht so meine Art. Also dazu ist er mir...
Ah, man nie bedürftig.
Ja, genau, ja. Genau. Ich schimpfe mal mit meinem Mann, aber mit Gott eher nicht. Also ich habe ihm ehrlich gesagt, dass ich jetzt tierisch überfordert bin und ich glaube, ich habe ihm auch gesagt, dass ich enttäuscht bin, dass ich mir das ein bisschen einfacher vorgestellt habe, die Reise. Genau.
Du hast jetzt schon ein paar Mal Burnout und Depression angesprochen. Reden wir noch über das. Wie bist du da denn... draus rausgekommen? Was hat dir geholfen?
Du, ich weiß nicht, ob ich draus rausgekommen bin. Ich habe mir damals psychiatrische Hilfe gesucht und nehme auch heute noch Antidepressiva. Ich habe es ein paar Mal versucht ohne, es war nicht sehr erquicklich. Also von daher ist es mir auch, wenn ich jetzt gerade hier ein Mikrofon habe, es ist mir wirklich ein Wahnsinnsanliegen, dass Leute, wenn sie spüren, du, meine Psyche funktioniert nicht, wie sie sollte. Bitte, bitte holt euch Hilfe. Also ich habe auch im eigenen Bekanntenkreis 3 oder 4 Fälle jetzt von Menschen, die sich umgebracht haben. Das ist tragisch, das ist vermeidbar. Bitte holt euch Hilfe. Ihr Menschen sind für Gemeinschaft gedacht und die Leute, die da kompetent sind, sei es, weil sie es selber erlebt haben oder weil sie es studiert haben, die können helfen und auch Medikamente können helfen. Ich meine, heute geht jeder, wenn er Bluthochdruck hat, schluckt er eine Tablette und wenn er Diabetiker ist, ne? Nach wie vor ist, glaube ich, psychische Erkrankung ein Ohr, der ist aber schwach. Das ist es nicht. Es ist meistens eine Dysbalance. Eine Dysbalance im Hirn, ein Botenstoff, der fehlt. Also bitte, holt euch Hilfe. Es muss ja nicht jeder Tabletten nehmen. Das ist jetzt im Moment mein Weg, aber das wäre mein Anliegen.
Was auch noch zu deiner Geschichte gehört, du hast dich mit deinem Ex-Mann versöhnt. A, wie wichtig ist es und B, wie geht das überhaupt?
Ja, das ist wahnsinnig cool. Er hat seine Familie, ich habe meine Familie. Wir sind jetzt nicht die, die jetzt jedes Fest miteinander verbringen, aber wir feiern die Geburtstage der Kinder immer mal wieder. An Weihnachten machen wir so ein großes Fest. Es ist nicht so, dass wir permanent diese Schnittmengen haben. Das finde ich auch gesund, ne? Aber das muss jeder für sich entscheiden, wie intensiv das dann wieder werden kann. Er hat eine tolle neue Frau, die sehr gut zu ihm passt, tolle Kinder. Und ich glaube, es hat begonnen, als ich gemerkt habe, meine Kinder wollen sowohl ihn als seine neue Frau, als dann die Kinder kamen, sie wollen die lieben dürfen. Sie bezeichnen sie auch nicht als Stiefgeschwister, sondern das sind ihre Geschwister, obwohl es nur Halbgeschwister sind, aber das ist ihnen ganz wichtig. Und dann habe ich gemerkt, also das geht nicht, dass ich dann irgendwie hier noch alte Themen weiter gern aufrechterhalten will, auch wieder so Opferrolle, ne? Und dann war es auch so, dass ich eben irgendwann gemerkt habe, ich kann nicht diese Form von Glauben leben, die ich gern leben will, nämlich versöhnender Glauben, wenn ich jetzt da weiter sauer sein will oder verletzt oder, und dann dachte ich, nee, ich glaube, wir suchen den Frieden und das hat mein Ex-Mann auch gefunden und dann, es ist wirklich eine versöhnte, es ist gut, wir konnten uns vergeben und wünschen wirklich dem anderen das Allerbeste und das ist für uns und für alle, die das sehen und beteiligt sind, glaube ich, auch der richtige, wie nennt man das? Approach, Input, was man eben...
Aber es braucht zwei.
Absolut, kann ich alleine nicht. Wenn einer nicht will, dann will er nicht. Ne? Das ist wie in der Ehe. Wenn einer nicht will, dann will er nicht. Dann kann der andere toben, wie er will. Dann es braucht zwei, ja.
Ich habe bei dir auf der Webseite gelesen, Angst, Burnout und Depressionen sagen dir nicht fremd. Es gibt aber mit diesen Sachen ein erfülltes und blühendes Leben.
Ja.
Wie geht das? Was jetzt mal abgesehen von der Antidepressiva, die du vorher gesagt hast.
Ja, also ich glaube, das sind natürlich verschiedene Komponenten. Da gehört sicher ein gesundes Umfeld dazu, also eine gesunde Partnerschaft, eine, die einen stärkt und nicht schwächt. Dann sicher gute Freunde, dann sicher ein guter Umgang mit mir selber, da sind wir jetzt schon drauf eingegangen. Ich persönlich bin auch, für mich ist Gott eine unglaubliche Ressource. Also dieses, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist, das ist eine Dimension, da steckt viel Heilung drin und viele Möglichkeiten. Das ist für mich was sehr Sinnhaftes. Das bringt mich heute zum Blühen. Und ich würde sagen, ich habe auch, das ist jetzt ein großes Wort, ich habe auch meine Berufung gefunden, indem ich das machen darf, was ich tue, weil es mich eben so erfüllt und ich eben auch was, würde ich meinen, Positives bewegen kann. Dass die Kombinationen zusammen und wenn man natürlich einfach an den Punkt kommt, wo man sagt, ja, ich habe meine Defizite und ich lebe mit denen und ich kämpfe dagegen nicht mehr an, sondern das Leben darf auch blühen, obwohl nicht alles so verlaufen ist, wie ich mir das mit 20 vorgestellt habe.
Ich höre da auch noch ganz viel Selbstannahme.
Absolut, absolut. dass ich glaube, ein glückliches Leben hat viel mit Selbstannahme zu tun. Und ich sage auch den Frauen heute, die kommen und sagen, das klappt nicht mehr. Meistens liegt die Lösung nicht daran, dass sie den Richtigen finden, sondern dass sie mit sich selber Frieden schließen und sich selber viel von dem anbieten können, was sie zum Leben brauchen. Und es kann auch mal anstatt einem anderen Mann eine gute Freundin sein oder man findet sich selber und sagt, hey, das Leben, ich mit mir selber lebe ein gutes, glückliches Leben.
Ich bin zwar der Meinung, dass es nicht Selbstannahme um jeden Preis geht. Also weißt, es gibt ja die Sachen an dir,
ja,
wo du dich dann auch dahinter versteckst, um zu sagen, oh, Selbstannahme, ich bin halt so, wo du als Freundin oder als Therapeutin dann sagst, nein, da müssen wir schaffen dran. Wo ist denn das Feld? Wie merkt man, wo ist es etwas, was ich bei mir soll akzeptieren, vielleicht auch zelebrieren? Und wo ist etwas, was ich eliminieren muss?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Da habe ich ein anderes Verständnis. Für mich heißt Selbstannahme nicht, oh, ich bin jetzt gut, wie ich bin, jetzt bleibe ich mal so. Also ich glaube, Selbstannahme befähigt mich dazu, zu einer besseren Version von mir selber zu werden. Ich glaube, die Bibel spricht davon Heiligung. Und egal, ob jetzt jemand Christ ist oder nicht, eine Selbstoptimierung ist ja immer sinnvoll. Also ich glaube, stehen bleiben ist doof. Wir haben alle eine Reise vor uns und die geht, wenn wir Glück haben, 80 Jahre. Und ich möchte gern in noch einer bisschen schöneren Variante mal ankommen, als ich jetzt bin. Und ich glaube, dazu braucht Selbstannahme. Selbstannahme heißt für mich also nicht gut ist, sondern jetzt geht's erst richtig los. Aber solange ich noch beschönige oder eben eine Opferrolle, will ich ja eigentlich immer nur verteidigen, was ist. Und deswegen ist Selbstannahme, glaube ich, ein guter erster Schritt.
Wie siehst du heute deine Hochsensibilität?
Sehr versöhnt. Ja, sehr versöhnt. Nicht, dass es auch mal ein Defizit ist. Ich erlebe es auch mal als Defizit, wenn ich eben irgendwas machen möchte, wo ich weiß, das tut mir nicht gut. Aber nein, ich bin mit meinem Leben sehr versöhnt. Hat mich aber viele Jahre und viele Tränen gekostet.
Ist unsere Gesellschaft heute nicht gemacht für hochsensible Menschen?
Das mit Sicherheit nicht. Die Gesellschaft heute ist nicht gut für hochsensible Menschen. Nur frage ich, wissen wir ja alle, wir sind doch, ich meine, wenn du pro Tag neben deiner Arbeit noch 70 Mails beantworten musst, das geht, ich meine, mein Vater war Regierungsdirektor, der kam dann früher als Postfräulein und hat die 20 Akten dahingelegt und dann hat er eine aufgemacht und, das war, ich meine, mein Papa war ein fleißiger Mann, der hat das gut gemacht, aber der konnte dann um 4 oder um 5 konnte er Tennis spielen gehen und in den Chor und das geht doch heute alles gar nicht mehr. Also ich find's crazy, wie wir das hochgeschraubt haben und man weiß ja auch bei jungen Frauen jetzt, habe ich gerade mit einer befreundeten Gynäkologin gesprochen, dass jede zweite bis dritte junge Frau inzwischen Psychopharmaka schluckt, weil man einfach mit den Ängsten, mit der Energie, mit dem Anspruch, mit dem Vergleich auf Instagram, die Menschen können nicht mehr damit umgehen. Jetzt weiß ich nicht, ob im Mittelalter ein Hochsensibler besser gelebt hätte, wenn die Feinde vor der Tür stehen oder Pech von der Zinne schütten. Also, aber es ist nicht geeignet, dieses Leben heute. Es ist zu laut und zu schnell. Und die meisten Hochsensiblen würden auch sagen, hey, ich ziehe lieber in ein Tiny House in den Wald oder lebe in einer ruhigeren Gegend als am Puls der Zeit. Also New York, Zentrum, muss das wahrscheinlich für die meisten nicht sein.
Wie bringen wir das her, dass die Gesellschaft da ein bisschen sensibler wird? Auch eben auch nicht nur von den Forderungen, sondern vom Entgegentreten. Also wie die Gesellschaft, wie die Menschen auf die Leute zugehen. Was können wir da anpassen?
Ja, also das würde ich jetzt nicht sagen, die Gesellschaft muss irgendwie sich anpassen auf hochsensible Menschen, auch wenn jeder Fünfte eben, du hast ja selber erwähnt, 15-20% sind hochsensibel. Es ist gut, glaube ich, dass man weiß, dass wenn jemand sagt, mir ist das wirklich zu viel, dass er das auch wirklich so empfindet und jetzt nicht einfach schwierig tut.
Aber ich meine, das ist der erste Schritt. Also ja. Ich meine, tu doch nicht so blöd. Ja. Ich meine, das hast du wahrscheinlich auch schon 100 Mal gehört, oder?
Nee, habe ich nicht, weil ich es ja nicht so nach außen trage. Ne? Ich leide dann im Stillen oder. Aber klar, das gibt sicher das häufig. Aber die Frage generell stellt sich, wir haben ja inzwischen Namen für diese ganzen Sonderformen. Ne? Du hast die Hyperaktiven, du hast die leicht Asperger, du hast eben neurodivergente Menschen. Oder hochsensible oder viele, viele, viele andere Menschen, die in einem Transition Phase sind, sich geschlechtlich nicht wohlfühlen in ihrem Körper, die brauchen ja alle etwas Besonderes. Und ich glaube,
aber genau dort, Gesellschaft versteht es nicht.
Gesellschaft versteht es nicht.
Da haben sie dich doch nicht so blöd.
Ganz genau.
Tu dich doch ihr Reihe bei uns.
Also. Ja. Das ist, glaube ich, das Problem. dass man eine Norm gesetzt hat, die eigentlich nur noch wenige erfüllen kann. In dem Tempo, in dem Erfolgsanspruch, in dem Schönheitsanspruch, in dem, ne, in allen Bereichen. Und dann sollte ich noch weiterentwickeln. Das, ich glaube, wir überfordern uns selber ganz grausam. Und ich glaube, da wird es einen ordentlichen Gegenpendelschlag geben.
Was ist dein Hauptratschlag an Leute, die vielleicht gar noch nicht den Stempel hochsensibel haben, wo merken, hey, ich mag nicht, es ist zu laut, es ist zu viel.
Ja.
Was ist dein Ratschlag?
Also mein Ratschlag ist, überlegt euch mal, es gibt eben Dinge, die sich sehr ähneln. Traumatisierungen führen auch zu einem massiv überreizten Nervensystem. Also erstmal zu gucken, leide ich an irgendwas, mit dem ich nicht fertig werde? Sprich, bin ich so überreizt? Manche werden ja dann auch aggressiv, die anderen werden depressiv, ne? So fight, flight und freeze. Die einen werden so richtig grantig und die anderen gehen in die Erstarrung. Also erstmal, wenn ich merke, ich komme jetzt mit mir nicht mehr klar, geht doch zu jemand, der sich da auskennt. Wer auch immer das ist und guckt, sind vielleicht auch leichte Traumatisierungen mit dafür verantwortlich, dass ich zu hoch energetisch unterwegs bin und darunter leide. Oder vielleicht ist es wirklich ein Wesensmerkmal, dass es gilt, zu akzeptieren. Denn Traumatisierung und Hochsensibilität haben nicht die gleichen. Vielleicht sehen sie ähnlich aus, aber es ist eine unterschiedliche Art und Weise, wie man damit umgehen sollte.
Dein Wunsch für Zukunft?
Für mich oder für die Welt oder für dich?
Nein, nur für dich.
Für dich. Näher mein Gott zu dir. Ist wirklich so, ich sehne mich noch nach mehr von Gott. Irgendwie ist mir da, ich finde es spannend, mit Gott unterwegs zu sein. Und dann wünsche ich, dass meine Kinder mit diesem Leben, mit diesem schnellen Leben umgehen können weiterhin. Und meine Enkelkinder. Und dass mein Mann mir noch lange halten bleibt. Und nein, ich habe ein wunderbares Leben. Und ich wäre dankbar, wenn ich das noch einige Jahre so weiterleben dürfte.
Bettina, danke viel mal und alles Gute dir, Messi.
Das wünsche ich dir auch, Martin. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Und auch euch herzlichen Dank fürs Dabeisein bei diesem Podcast. Ich habe übrigens mit der Bettina auch noch ein Fenster zum Sonntagtag machen. Den Link zu der Sendung habe ich euch in den Shownotes. Dort übrigens auch den Link zu weiteren Podcasts, die RF Media produziert. Und ich staune immer wieder, was es da für Gesprächstrauweien um hat. Schaut mal rein. Und dann sind wir auch froh, wenn ihr uns supportet, weil RF Media lebt von Spenden. Jeder Batzen hilft, dass wir auch in Zukunft noch so Podcasts produzieren können. Spenden am ringsten auch über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Alles Gute euch und eine gemütliche Zeit. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf rfmedien.ch/podcasts.